Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. In dieser Podcast-Episode interviewe ich Dr. Claudia Nicolai. Sie ist akademische Direktorin der School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und sie ist dort vor allem für die Gestaltung des Design Thinking Lehr- und Forschungsprogramms verantwortlich, und zwar seit 2010. Ich habe sie beim Kongress Wandelbarer Campus der Zukunft von Steelcase 2016 kennengelernt. Frau Dr. Nicolai wird beim diesjährigen Leadership Development Kongress die Keynote am Nachmittag natürlich zum Thema Design Thinking liefern. Ich befinde mich wo eigentlich genau? Bei Claudia Nicolai. Claudia, ich grüße dich erstmal. Wo sind wir hier?
Hallo Burkhard. Wir befinden uns hier und heute an der HPI School of Design Thinking in Potsdam. Dann mal schauen, worüber wir uns heute unterhalten werden.
Ja, wie findet man euch üblicherweise? Ich habe auf den Plan nachgeschaut und Hasso-Plattner-Institut gibt's ja mehrere Standorte auf dem Campus der Uni hier in Potsdam.
Genau, das Hasso-Plattner-Institut ist derzeit ein An-Institut an der Universität Potsdam. Und deswegen sind wir auch über das Campusgelände verteilt. Ja. Wir bieten, das Studienangebot anbelangt, an einen Bachelor und Master in Software Systems Engineering. Ja. Und Teil dieses Studiums, aber auch offen für andere, ist das Angebot, was wir hier direkt am Teil des HPI, nämlich an der School of Design Thinking, machen. Und das ist, wie der Name schon sagt, Design Thinking.
Darüber sprechen wir natürlich noch im Detail. Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich hatte es in der Einleitung schon erzählt, du bist ja auch Speaker beim diesjährigen Leadership Development Kongress am 21.09. Und genau das Thema Design Thinking werden wir dort vertiefen und auch die Beziehung mal untersuchen zwischen Selbstführung und Teamerfolg. Was ja, ich glaube, da haben wir ganz gute Überschneidungen auch, das passt gut. Hast du eigentlich mehrere Visitenkarten? Ich fragte mich so im Vorfeld, heutzutage hat man ja manchmal fast schon ganzen Fächer. Was genau ist eigentlich dein Titel?
Also ich habe nur eine Visitenkarte, auf die ich auch sehr stolz bin. Mein Titel nennt sich auf Deutsch-Englisch Academic Director. Das heißt, ich leite gemeinsam insbesondere mit Uli Weinberg die School of Design Thinking und bin im Rahmen dessen zuständig für die Programmkonzeption, also auch das, worüber du gerade auch schon gesprochen hast. Ja. Was sind die Ideen dahinter? Weil es geht für uns nicht nur darum, Design Thinking ganz praktisch, ganz hands-on auf der Tool, Instrumentebene zu vermitteln, sondern auch zu überlegen, wofür ist eigentlich dieser Lösungsweg eine Antwort? Und das sind dann auch die übergreifenden Themen, die dann fragen nach, wie sieht Führung in Unternehmen zukünftig aus? Wie sieht auch der Bereich der Innovationsmanagement, Gestaltung von Prozessen und auch von Strukturen aus? Wie ist es mit dem Thema Team, Teamarbeit und auch natürlich auch die Frage, wo arbeiten wir? Was sind die Arbeitswelten? Und das sind so Dinge, die dann auch in das ganz konkrete Programmdesign hier an der D-School dann einfließen. Und damit beschäftige ich mich, wenn man so will, nicht nur in der Konzeption, sondern auch in der Durchführung. Also sprich mit den Teilnehmern an unserem Programm, das sind in der Regel Studenten, aber auch junge Professionals und auch Unternehmensvertreter, die zu uns kommen, weil sie auch noch oder wieder auf der Suche nach neuen Herangehensweisen sind.
Und Inspiration. Wir haben uns ja kennengelernt letztes Jahr bei der Veranstaltung, die ihr mit Steelcase zusammen gemacht habt, Wandelbarer Campus der Zukunft, wo wir dann hier ja bei euch selbst getagt haben und am eigenen Leibe im positiven Sinne erfahren haben, wie man Design Thinking auch machen kann. Genau. Ich habe auf die Internetseite vorher nochmal geschaut des Hasso-Plattner-Instituts und habe da ein Zitat von Vint Cerf, einem der Mitbegründer des Internets, wie die meisten sicherlich wissen, gefunden, dass da heißt, das Nachdenken über komplexe Systeme und wie wir diese organisieren, ist ein elementarer Bestandteil von Lehre und Forschung an diesem Institut. Das beeindruckt mich sehr, sagt Vint Cerf. Wer studiert eigentlich hier? Mich interessiert das auch, was sind so für Personen? Vielleicht können wir es ein bisschen fokussieren auf die D-School.
Sehr gerne. Also zu uns kommen in der Regel genau solche Menschen, die von sich sagen, ich habe viel in meinem Bereich meinem Studium, meiner Tätigkeit gelernt. Sprich, ich habe schon eine gewisse Expertise.
Ja.
Sei es im Bereich IT, sei es im Bereich Management, sei es aber auch im Bereich der Ethnographie beispielsweise. Und ich sehe, dass ich mit dem, was ich schon kann, zur Problemlösung in meiner Organisation, Unternehmen, Non-Profit-Organisation ja. beitragen kann, sehe aber auch, dass ich mit meinem disziplinären Wissen an Grenzen stoße. Mhm. Weil, und deswegen auch nochmal der Rückgriff auf das Zitat von Vint Cerf, wir uns in komplexen Umwelten bewegen, ja. die, und mittlerweile ist es sozusagen ja Tatsache und nicht mehr Zukunft, wo wir nicht wissen, wie sie sich entwickeln werden. Mhm. Mehrdeutigkeit, Ambiguität,
Unplanbarkeit.
Und wie gehe ich eigentlich dann mit dem ganzen Thema Managementführung, insbesondere in Bezug auf Innovation, um?
Ja.
Das heißt, das ist das, was Menschen, Studenten, Professionals zu uns treiben, die dann sagen, was kann ich eigentlich für diese Art von komplexen Problemlösungsprozessen, Umgang auch mit Disruption und Veränderung von und mit anderen lernen
ja.
und die dann auch gemeinsam gestalten?
Ja.
Sprich, das ist letztendlich auch der Ansatz vom Design Thinking. Also hat sehr viel eigentlich erstmal mit dem Denken zu tun, in dem Sinne, dass ich mich auf andere Denkmuster, Denkgebäude, Erklärungszusammenhänge, Erklärungsmuster von anderen einlasse,
ja.
die verstehe und sie nicht gleich mal ablehne und sage, im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder im Bereich Ingenieur gibt es die und die Erfolgskriterien und das sind die einzelnen, die zählen, sondern das quasi in diesem, wenn man so will, offenen Diskurs auch aufgreifen.
Ja.
Das heißt, zu uns kommen Menschen, die sozusagen eine starke Eye-Perspektive haben, also ich kann was, aber, und deswegen ist sozusagen der zweite Bereich noch viel wichtiger, eine große Querschnittsperspektive haben. Wir sagen, offen zum Denken und Arbeiten mit anderen zu sein, weil ihnen klar und bewusst ist, dass sozusagen die Silo-Lösung nicht mehr die erfolgversprechende für die Zukunft ist. Die kommen zu uns und natürlich auch Menschen, die getrieben sind, also positiv getrieben, Motivationen haben, auch Veränderungen selbst zu gestalten. Und das ist, denke ich, auch ein ganz zentrales Element auch von Design Thinking. Weil wer zu uns kommt, kommt hierher, weil er möchte. Nicht, weil eine Studienordnung XYZ ihm vorschreibt, du musst 3 ECTS in Design Thinking machen und dazu 5 Stunden im Team arbeiten und 3 Lösungen produziert haben. So funktioniert das Ganze halt nicht.
Ja.
Und deswegen haben wir sehr viele, oder sind eigentlich alle, die zu uns kommen, erst einmal auch intrinsisch motiviert und müssen durch ein sehr umfangreiches Auswahlverfahren, weil wir haben sehr viel mehr Bewerber, als eigentlich Plätze zur Verfügung stehen.
Gut, das heißt also, wenn man will, heißt es noch lange nicht, dass man darf. Selbst wenn man sozusagen sich selbst schon für geeignet hält, man muss sich bei euch, zumindest wenn man eben einen dieser Studiengänge auch machen will, tatsächlich auch einem Auswahlverfahren stellen.
Genau, weil es auch sehr viel mit Doing zu tun hat. Also jeder kann in seiner Bewerbung, egal ob bei uns oder woanders, schreiben, ich bin teamfähig.
Ja.
Aber das deswegen nicht nur Design Thinking, das hat nämlich dann auch wieder sehr viel mit Doing zu tun, dann konkret im Team zu arbeiten, sich auch auf dynamische Prozesse mit Höhen und Tiefen einzulassen, die auch nicht unbedingt immer von vornherein nur nach vorne gehen, sondern auch mal rechts und links von dem, was ich ursprünglich gedacht habe, liegen. Das ist nicht ganz so leicht und deswegen ist das auch nochmal ein ganz zentrales Moment.
Wir sollten an dieser Stelle vielleicht von dir als Expertin nochmal hören, was ist denn jetzt eigentlich Design Thinking? Vor 10 Jahren, ich habe den Begriff früh mal gehört, aber ich habe ihn dann auch mit dem Umfeld von Stanford in Zusammenhang gebracht. Ich habe ihn aber auch mit IDEO in Zusammenhang gebracht, mit der Agentur. Was ist Design Thinking und hat eigentlich irgendwer einen Copywriter drauf?
Guter Punkt. Also Design Thinking für mich ist letztendlich das Lösen von komplexen Problemen. Und zwar mit der Herausforderung beziehungsweise mit der Grundperspektive, das klingt auf Deutsch nicht so gut wie im Englischen, human zentriert. Also zu schauen, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen und sei es ein neues Produkt zu entwickeln oder auch eine neue Managementstruktur zu etablieren, dies immer für und mit den Menschen zu tun, mhm, für die eigentlich die Lösung am Ende sein soll.
Ja.
Sprich, zu verstehen, was treibt diese eigentlich, wo werde ich sie auch zukünftig abholen, mhm, wenn ich eine neue Lösung, ja, habe, und da sehr ko-kreativ letztendlich auch vorzugehen. Mhm. Und das ist letztendlich das ganz zentrale Element oder die ganz zentrale Grundlage, ja, von Design Thinking, das einmal als Mindset zu begreifen. Was die Genese von Design, mhm, Thinking anbelangt, du hast Stanford und IDEO angesprochen, mhm, kam diese in Anführungsstrichen neue Art des Denkens, weil sie gibt es ja schon deutlich länger als 10 oder 15 Jahre, insbesondere ins Spiel, als es darum ging, so vor 10, 15 Jahren, Innovationsprozesse für Produkte neu zu konzeptionieren. Und deswegen haben wir auch diesen Begriff des Design Thinkings,
ja,
weil diese Art zu arbeiten sich sehr stark an die grundsätzliche Arbeitsweise von Designern anlehnt.
Mhm.
Nämlich auch da, bevor es in den eigentlichen Entwurf geht, mhm, den Gestaltungsentwurf, auch zu schauen, für wen ist das eigentlich.
Ja.
Und das ist das, was wir sozusagen übernommen haben,
mhm,
in unsere Denk- und Arbeitsweise hier. Und was wir dann aber auch angefangen haben zu erweitern, mhm, weil es, IDEO hast du gesagt, eine der führenden, auch wenn man so will, Produktdesignagenturen, ja, zu dem damaligen Zeitpunkt, sehr eng verbunden mit der Stanford University,
mhm,
kam insbesondere aus dem Bereich.
Mhm.
Also sprich, wie kann ich ein Produkt besser machen? Wie kann ich die Zahnbürste, elektrische Zahnbürste, ja, für Kinder entwickeln? Wo man dann, wenn man sich die Menschen anschaut, also die Kinder, mhm, dann mit den herkömmlichen Erwachsenenzahnbürstenmodellen, sieht, dass sie es kaum gut greifen können.
Mhm.
Die sind halt für große Hände,
ja,
gemacht, sind sehr dünn und die Oberfläche ist ganz oft sehr glatt gestaltet.
Mhm.
Das ist eigentlich das, was man genommen hat.
Mhm.
Ein Kind würde dir nicht sagen können, wenn ich eine elektrische Zahnbürste hätte, dann muss die so und so aussehen.
Ja.
Sprich, das ist sozusagen dann das zentrale Moment der Empathie, also,
mhm,
sich auch einzufühlen, mhm, einzudenken in die Perspektive desjenigen, für den man Design,
ja,
hat. Am Beispiel der Zahnbürste, für elektronischen Zahnbürste für Kinder wird es klar.
Mhm.
Kann nicht jeden Wunsch artikulieren, geht auch so ein bisschen in die Richtung des alten und sehr berühmten Henry Ford Zitat zu sagen, hätte ich meine Kunden von heute gefragt, was sie sich wünschen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde und,
mhm,
nicht von sich auf das Auto. Das ist sozusagen, wenn man so will, die Genese innerhalb, mhm, dessen es entstanden ist. Und wichtig ist an der Stelle auch darauf hinzuweisen, dass es nicht nur um die Gestaltung geht, sondern sich in dem englischsprachigen Design Thinking eigentlich to design thinking ist. Also gestalterisch,
ja,
zu denken und,
ja,
zu handeln. Und das haben wir sozusagen uns hergenommen und haben aber dann angefangen, das zu erweitern, zu, mhm, übertragen und auch zu verändern für die weiteren Perspektiven im Bereich auch der Innovationsentwicklung. Weil,
mhm,
es geht nie, eben nicht nur um die Gestaltung der nächsten Produktlinie,
ja,
der nächsten Produktoberfläche, sondern auch um die Frage danach, was sind eigentlich meine Angebote von morgen, sprich,
mhm,
Service Design,
mhm,
wie sehen Kundenerlebnisse aus,
ja,
in ganz klassischen Dienstleistungsbereich,
mhm,
aber auch rund um den Produktbereich. Und wohin sich Design Thinking auch hier bei uns oder auch durch uns getrieben mitentwickelt hat, ist dann auch, es zu adaptieren auf die Frage von strategischen Gestaltungsprozessen.
Mhm. Mhm.
Innerhalb derer natürlich dann auch, was mache ich am Markt,
ja,
also was sind meine Angebote, was sind meine Schnittstellen, Produkte, Services,
mhm,
Interfaces, ganz Zentrales, was aber auch danach fragt, wo ist denn eigentlich mein Business in der Zukunft? Und das ist eigentlich die Frage, Business Design, strategisches Design, die unsere Projektpartner, mit denen wir im studentischen Programm auch sehr eng zusammenarbeiten, aber auch im Bereich der Professional Education sehr stark beschäftigt.
Ihr macht ja aber auch Beratung.
Wir machen,
ja, oder wie scharf ist das getrennt? Also wenn ich jetzt Mittelständler bin und würde sagen, das klingt ja erstmal ganz gut, mhm, wenn ich das noch ergänze, darum so ein paar Teile von Design Thinking, ich hoffe, dass ich die richtig, mhm, wahrnehme, mit Prototypen arbeiten,
mhm,
Varianten auch,
mhm,
machen, in Szenarien auch denken, also eigentlich auch mehr Offenheit für die Perspektiven anderer zu,
mhm,
entwickeln, das ist ja ein sehr komplexer Prozess, dem, vielleicht kommen wir auch noch dazu, dem ja auch bestimmte Spielregeln auch zugrunde liegen,
mhm,
Regeln auch in dem Prozess,
mhm,
zu arbeiten, aber wenn ich jetzt ein Mittelständler bin, würde ich sagen, das hätte ich auch gerne und,
mhm,
kann man dann sagen, hier kommt doch mal zu uns, mach bei uns einen Kurs und ich habe hier 10 Manager, den würde ich gerne aus unserer Führungsspitze so, die würde ich gerne mit daran beteiligen. Das geht aber auch, oder nicht?
Das geht auch, wobei,
mhm,
wir sozusagen keine klassische Beratung,
mhm,
sind. Wir sind ja hier Teil einer akademischen Institution. Wir haben über die HPI Academy auch sozusagen unsere Schnittstelle nach außen, schaffen. Und wenn Unternehmen bzw. Organisationen zu uns an die HPD School kommen oder auch an die Academy, wollen wir zunächst einmal auch eigentlich verstehen, wo das Problem liegt. Mhm. Sprich, wir wenden Design Thinking auch in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen an.
Sofort
letztendlich. Weil das heißt nämlich am Anfang auch des Prozesses zunächst einmal rauszufinden, habe ich eigentlich die richtige Frage gestellt? Mhm. Habe ich das Problem richtig begriffen? Mhm. Da kommen dann Unternehmen zu uns und sagen, könntet ihr uns bitte dabei helfen, das papierlose Büro einzuführen? Mhm. Das können wir sicherlich tun. Wir haben ja natürlich auch einen großen IT-Schwerpunkt. Aber vielleicht ist diese Orientierung auf papierloses Büro nicht nur schon die Vorwegnahme einer potenziellen Lösung. Mhm. Vielleicht ist aber auch sogar die Lösung, die dort angesprochen wird, gar nicht die richtige Antwort auf das eigentlich zugrunde liegende Problem.
Ja.
Man möchte vielleicht Prozesse beschleunigen, die Zusammenarbeit unter Abteilungen friktionsfreier gestalten.
Also muss man natürlich dann auch fragen.
Genau, ja. Da muss man dann fragen, ja. Was läuft denn gerade an euren Prozessen nicht gut? Mhm. Die Mitarbeiter reden nicht miteinander. Mhm. Informationen werden nicht geteilt. Mhm. Warum ist das denn eigentlich so?
Ja.
Bei uns herrscht ein Silo-Denken vor. Ich bin nicht sozusagen ermächtigt, mir ist nicht erlaubt, sozusagen auf meiner Arbeitsebene mit der anderen Abteilung zu reden. Ich muss immer sozusagen, und das kennen wir ja aus der hierarchischen Unternehmensstrukturen, quasi die Schleife nach oben über die Vorgesetzten drehen, um dann mich auf der Arbeitsebene dann zu vernetzen. Das würden wir dann mit Unternehmen machen. Also zunächst einmal rausfinden, also klassischer auch erster Schritt im Design Thinking, understand, habe ich das Problem richtig begriffen? Mhm. Weil darum geht es uns eigentlich, wenn man so will, das Problem richtig zu begreifen, bevor wir eigentlich direkt mit dem Lösungsweg anfangen. Mhm. Und das würden wir mit jedem, der zu uns kommt, man so will, gleich mal angewandt auch durch exerzieren, durcherleben, um dann halt auch zu sehen, was passt denn eigentlich für euch. Mhm. Für einige Unternehmen passt es dann sehr gut zu sagen, ich würde das gerne mal ausprobieren, ich möchte mal sehen, wie es funktioniert. Und die sagen dann, wir würden gerne mit den Studenten, die zu euch kommen, ein Projekt machen. Ja. Da habe ich junge Köpfe, auch junge Nachwuchskräfte, wenn man so möchte, kommen aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich als Nicht-Experten in dieses Thema dann einarbeiten, immer einige Monate laufen diese Projekte und dann mit neuen innovativen Lösungen kommen. Gibt den Unternehmen die Gelegenheit, auch den Prozess mitzubegleiten, mitzugestalten und wenn man so will, mitzulernen.
Es gab gerade einen Artikel im November in der Zeit, wo du auch zitiert wurdest im Kontext einer Kooperation mit Bosch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gelesen habe auch. Worum drehte es sich da? Bosch ist ja, klingelt ja erstmal bei uns, wo wir sagen, ja, stellt man sich ein zwar interessantes Unternehmen, auch mit einer eigenen Geschichte vor, aber ich hätte so einen Generalverdacht, dass sie vielleicht schon ein bisschen betrunken sind vom eigenen Erfolg.
Sind sie glücklicherweise nicht.
Ah, okay.
Und die Zusammenarbeit mit der Firma Bosch findet bei uns auch, deswegen ist es auch ein gutes Beispiel, an unterschiedlichen Stellen statt. Ja. Wir haben zum einen angefangen, mit ihnen in Projekten zu arbeiten mit unterschiedlichen Businessbereichen, wie zum Beispiel dem Bereich K Multimedia, die sich dann auch ganz konkret danach fragen, wie sieht denn eigentlich unsere Zukunft aus?
Ja.
Wir sind derzeit der Hersteller von Komponenten, machen bis zu 80% der Elektronik in Autos. Mhm. Wir sitzen aber nicht am Tisch und by the way, wo ist denn eigentlich auch der Tisch, wo das Auto der Zukunft entworfen wird für die unterschiedlichen Automatisierungsstufen, die wir vielleicht bis in den nächsten 10 bis 15 Jahren erleben.
Mhm.
Und was wollen eigentlich unsere Kunden?
Mhm.
Heute, morgen und übermorgen und in 10 Jahren.
Ja.
Und das ist etwas, was wir uns dann gemeinsam vorgenommen haben, wo wir auch nochmal genau reingucken und auch breit wieder gucken, was bedeutet Mobilität heute, was bedeutet Kommunikation im Auto, ist es die Mensch-Maschine-Kommunikation, wie wird auch Kommunikation zwischen Mitreisenden gestaltet, wie sieht überhaupt das Mitreisen aus, etc. Wenn man so will, gemeinsam überlegen, was sind unterschiedliche strategische Zukünfte, die innovativ und kreativ sind, die vielleicht aber auch disruptiv sind, also sprich, ich muss mich verändern, ich bin nicht mehr der Zulieferer, der auf eine genaue technische Spezifikation die Entwicklung nachvollzieht und dann demjenigen, der das nachfragt oder angefragt hat, dann liefert und dann auch einbaut, sondern wie kann man sich da komplett verändern. Das ist sozusagen das eine. Und das andere natürlich auch auf der Ebene der Zusammenarbeit im Unternehmen, weil das ist sozusagen nicht nur eine Frage, die in diesem Unternehmensbereich gestellt, die stellt sich ähnlich oder anders. ähnlich und anders auch im Bereich Haushaltsgeräte, ja. Power-Tools, wo das Unternehmen als Ganzes auch sozusagen an uns herangetreten ist und hat gefragt, könnt ihr uns auch helfen, uns nicht nur mit neuen Lösungsansätzen, sondern auch neuen Lösungswegen mit auf den Weg zu begleiten. Sprich die Ausbildung auch im Bereich Design Thinking Coaching, wie kann ich sozusagen dieses Wissen, diese Expertise in die Organisation bringen. Und das zeigt auch nochmal aus, zeichnet uns dann auch nochmal aus, also weil wir halt an der Stelle keine klassische Beratung sind. Mhm. Es klingt platt, aber es ist vor allen Dingen dann die Hälfte, die Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Also welche Kompetenzen, Fähigkeiten braucht es für das vernetzte Arbeiten? Mhm. Für, und das war auch in dem Zeitartikel sozusagen von meiner Seite aus ganz wichtig, dann auch eine Veränderung hin zum wir lassen auch Fehler als Lernpotenziale zu. Wir haben keine Kultur des Scheiterns an der Stelle. Und gerade bei solchen Fragen weiß ich nicht hundertprozentig, ob die erste Lösung für den strategischen Entwurf Carbosch Multimedia, Power Tools oder Haushaltsgeräte der richtige ist. Aber ich muss sie mal ausprobieren. Klar. Und ich muss sozusagen lernen zu können.
Klar, aber du kommst natürlich dann in so einer Kultur, vermute ich einfach mal, auch schnell an Grenzen. Nämlich, woran messen wir eigentlich Erfolg? Müssen wir Erfolg an der Zahl der Ideen dabei rauskommen? Nee. Oder an der Qualität der Ideen? Das wissen wir ja zum Teil noch gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr die solche Kulturen auch konfrontiert damit, dass man erstmal aushalten muss, dass man das gar nicht messen kann. Aber dass man gar keine Alternative zu einem solchen offenen Prozess hat.
Genau. Also dass man es nicht messen kann mit den herkömmlichen den Kriterien, die du angesprochen hast. Qualität der Idee, Markterfolg etc. Sondern auch andere braucht. Oder wenn man sozusagen in dem alten KPI-Rahmen sagt, die Umkehrung dessen ist auch ein Erfolg. Möglichst viele gescheiterte Ideen zu haben, heißt bei uns ja viele Prototypen ausprobiert zu haben und das möglichst frühzeitig im Prozess. Aber das ist genau dann die Herausforderung und deswegen sind wir dann auch wieder näher, da kommen wir ja auch letztendlich mal inhaltlich dazu, wenn man so will, das ganzheitlicher auch zu betrachten. Dann braucht es nämlich auch andere Führungssysteme, andere Kennzahlensysteme, nicht nur ein unterschiedliches Verständnis von Unternehmenskulturen, wer wollen wir sein. Und das ist eigentlich dann die zentrale Herausforderung, denen sich dann die Organisation auch gegenüber sehen, die wir für sie nicht lösen können, weil wir sind ja dann an der Stelle extern. Als Externer kannst du spiegeln und kannst sozusagen die Anreize setzen und Wege deine aufzeigen, aber du bist ja nicht in der operativen Verantwortung.
Genau, was ja andererseits gut ist, ich sag mal, es ist wie Zumutung, man muss sich auch seinen Kunden zumuten und an der einen oder anderen Stelle einfach auch gegenhalten. Was mich noch interessiert, erlebt ihr dann tatsächlich auch, dass die Prinzipien, die Haltung, letztlich auch die Tools, Instrumente des Design Thinking, die ihr anwendet, packe auch ein paar Links in die Shownotes, sodass die Hörerin, der Hörer, der interessiert ist, hier einfach nochmal nachlesen kann. Wächst das dann auch in das Wissen, in das Können der Unternehmen rein? Das heißt, macht ihr dann, ich will jetzt nicht Train the Trainer nennen, weil der Begriff Trainer ist irgendwie auch ein bisschen dünner. Also befähigt ihr dann die Organisation, das auch weiterzumachen?
Ja, das Thema Befähigung ist ganz zentral und auch Train the Trainer, heißen die nun Trainer, Coaches, Facilitator oder sind sie einfach Innovation Manager oder
whatsoever? Ermöglicher.
Genau, wesentlicher Punkt, genau, befähigen ist ganz zentral und das, was uns sehr stark am Herzen liegt und auch wichtig ist, ist zu sagen, die Befähigung hört nicht nur bei den Tools und Instrumenten für den Design Thinking Prozess, sprich den Problemlösungsprozess für komplexe sogenannte Wicked Problems auf, Kunden gut zuzuhören, ne, Observationen zu machen, Prototypen zu bauen und zu testen, sondern inkludiert genau noch auch die zwei anderen wesentlichen Elemente, nämlich, wenn man so will, die Mensch- und Teamkomponente. Wie arbeite ich zusammen im Team? Wie sehen auch neue Führungsstrukturen aus? Und auch in welchem Raum? Nicht nur Teamarbeitsraum, sondern in welcher Arbeitswelt findet das statt? Wenn ich sage, ich mache das sozusagen auf der Prozessebene, setzt das eigentlich auch voraus oder hat zur Folge, dass sich Veränderungen genau auch auf diesen anderen zwei Ebenen zeigen. Und das heißt insbesondere zum Thema Teamarbeit, sich damit auseinanderzusetzen, dass im Design Thinking ein impliziter Gedanke des Shared Leadership drinsteckt. Obwohl wir unterschiedliche Hintergründe haben, unterschiedliche Erfahrungen auch im Unternehmen, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Führungsposition, ist zunächst einmal der Beitrag, den ich leisten kann in einem Innovationsprozess, derjenige, den ich leiste, ohne den Kontext, ohne
Titel. Was auch immer.
Und das heißt sozusagen, mein Chef zählt nicht doppelt und ich zähle nur halb mit dem. Und das ist dann etwas, was sehr viel Potenzial freisetzen kann, aber letztendlich dann auch heißt, wir verändern uns.
Genau.
Wir gehen weg von ganz klassischen hierarchischen Modellen und gehen auch eher in eine Richtung der, das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, Vernetzung innerhalb der Organisation. Also es ist nicht nur das vernetzte Denken im Kopf mit unterschiedlichen Inspirationen, Eindrücken und Expertisen von anderen zu arbeiten, sondern sich auch im und über die Unternehmensgrenzen hinaus zu vernetzen.
Ich würde da den Raumaspekt auch nochmal aufnehmen, gerne. Stichwort Steelcase, wandelbarer Campus der Zukunft, wo wir eben im letzten Jahr uns da auch nicht nur kennengelernt haben, sondern eben auch beschlossen haben, wir müssen das auch mal irgendwie mit dem Thema Selbstführung verknüpfen. Ich bin ja ein Freund davon, ich nenne das ja immer gedeihliche Bedingungen schaffen. Mhm. Also wie schaffe ich Räume, die müssen ja gar nicht kompliziert sein. Oder gibt es da Faktoren, wo du sagst, wir hatten es jetzt gerade, ich habe auch ja einen Mittelständler empfohlen, fahren Sie doch mal nach Potsdam und tauschen sich mal aus. Denn er baut gerade auch ein großes Zentrum neu, ein ganz großes Gebäude, was auch die Innovation fördern soll. Wenn ich vor so einem Projekt jetzt stehen würde, bin jetzt ein angestellter Geschäftsführer beispielsweise, was ist da eure Erfahrung bisher? Wie weit können uns die Räume unterstützen dabei, teamfähig zu sein? Können uns auch behindern mit Sicherheit auch. Aber was sind da eure Erfahrungen? Woran müsste ich denken beispielsweise?
Zunächst einmal, was wir anbieten, ist sozusagen unsere Erfahrungen zu teilen, weil die D-School, wir sind jetzt hier auch sozusagen in einem Raum, der auch mein Büro ist, aber sozusagen auch Teamarbeitsraum ist.
Und den typischen Tisch hat sozusagen, Tisch hat, der etwas höher ist.
Genau, der auf Rollen steht. Wir arbeiten im Stehen, also hat keine normale Sitzhöhe. Hinter dir, neben mir befinden sich auch Wände mit Whiteboard-Folie, teilweise auch beschrieben und auch sehr viele visuelle Anregungen. Sprich, das
was... Viel Analoges nebenbei.
Viel Analoges, genau. Wenn man so will, als subkultureller Gegenentwurf zu dem, wie normalerweise immer noch Unterricht, Lehre, Lernen an Universitäten stattfindet. Und mittlerweile auch als subkultureller Gegenentwurf zu dem herkömmlichen, überkommenen Vorlesungsraum. Und auf der anderen Seite dem absolut auch gleichermaßen wieder anonymisierten MOOC, Massive Online Courses, wo man auch nicht gemeinsam arbeitet, sondern an unterschiedlichen Orten vor dem Rechner sitzt.
Ja.
Sprich, wir legen einen ganz großen Fokus und zeigen hiermit auch sogenannten V-Space, also den Raum für das Wir. Die Möglichkeiten, sich dem zu entziehen, sind an der D-School relativ gering. Und deswegen kann man hier zum einen, wenn man herkommt, erleben, wie sieht denn auch der radikale Gegenentwurf aus. Der funktioniert hier im Übrigen auch deswegen so gut, auch in dem Design. Es ist viel weiß, es ist viel auch Stahl, glatte Oberflächen. Zu dem, wie man stereotypischerweise auch ein IT-Institut beschreiben würde. Das ist eckig, klare Grenzen.
Ja.
Und insofern geben die Möbel, die wir das haben, auch ein Stück weit wieder und passen dann auch wieder an. Es bleibt zunächst einmal sozusagen zwar Gegenkultur, aber es ist anschlussfähig. Also die Leute kommen hier gerne her. Auch Studenten, die am HPI IT studieren, nutzen die Räume auch unheimlich gerne einfach nur für Teamarbeit.
Hier in der D-School.
Hier in der D-School, beziehungsweise wir haben weitere Räumlichkeiten auch ausgestattet auf dem gesamten Campusgelände, sodass sozusagen diese Arbeitskultur da auch ihren Eingang findet. Sodass man als Unternehmen zunächst einmal sich angucken kann, wenn ich das ausprobieren möchte, ist ein erster Schritt wirklich das Innovationslabor, der Collaboration Space, den ich einrichten kann, auch so als Gegenentwurf zu dem, wie sieht denn derzeit meine herkömmliche Arbeitswelt aus. Das machen auch sehr viele Organisationen und dazu regen wir sie auch mit an. Allerdings versuchen wir sie auch immer dazu anzuregen, das dann einen Schritt weiter zu denken. So ähnlich wie die D-School dann auch das Innovationslabor für Projektpartner, für Studierende, für junge berufstätige Professionals, Executives ist, so bleibt es dann immer ein Labor. Labor ist noch nicht so echte reale Welt. Sprich, die nächste Stufe oder die Weiterführung des Gedankens heißt eigentlich dann, und wie integriere ich das dann in neue Arbeitswelten?
Ja.
Also sprich, wie sind dann auch die Übergänge, Transformationen zwischen I und We Space. Und wie kann ich es auch schaffen, sozusagen dieses Moment, jetzt kommen wir alle zusammen, arbeiten im Team zusammen, entwickeln Ideen oder haben Feedbackrunden und gehen dann wiederum in die individuellen Projektarbeiten, die man ja dann auch so oder so zu machen hat. Wie kann man das sozusagen nicht nur sanfter gestalten, sondern auch, dass es eine Arbeitslandschaft wird und nicht nur sozusagen dieses I and We?
Das da vielleicht auch nochmal, das finde ich ein sehr spannenden Punkt, der gleichzeitig aber auch bei manchen Leuten daran scheitert. Ich bin vielleicht begeistert, wenn ich jetzt Geschäftsführerin, Geschäftsführer bin, war hier bei irgendeiner Veranstaltung, will das mitbringen, habe zwar sozusagen die Macht des Amtes so, aber okay, dann habe ich vielleicht einen Büroausstatter, der das gar nicht kapiert. Dann denkt mein Einkäufer noch, wie viel kostet ein Schreibtisch so ungefähr. Ja. Also diese Prozesse zu verstehen, um die zu verstehen, muss man sie auch erleben. Das ist so meine Erkenntnis. Ja. Und der zweite Aspekt dabei, was du gerade sagtest, wenn es nur im Labor ist und wenn es nicht in die betriebliche Wirklichkeit der anderen Abteilungen, Produktionsbereiche und so weiter ausgreift und Teil der Kultur wird, dann ist es ja wieder so ein isoliertes Ding. Ja. Also eigentlich ist das ja ein sehr komplexer Lernprozess, wo ich auch Führungskräfte brauche, die es kapieren und die über einen längeren Zeitraum gewillt sind, an der Kultur zu arbeiten. So was Ähnliches, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hattest du auch in dem Zeitartikel erwähnt, Unternehmenskulturveränderung halt, die ja Zeit braucht.
Die Zeit braucht und aber trotzdem an den Punkt, den du angesprochen hast, dann auch das sozusagen Commitment und dann auch Vorleben von Führungskräften, vom Management der Geschäftsführung braucht.
Und langen Atem.
Aber so alleine, dass sie es sozusagen dann auch vormachen und zum Beispiel sagen, ich fange mit dem ersten Raum an und das ist mein Büro, nicht weil das bei mir zuerst zu passieren hat, weil ich der Chef bin, sondern ich lebe das vor. Aus meinem Büro wird auf einmal auch der kollaborative Teamspace. Viel offener, viel besser kann man eigentlich gar nicht signalisieren, dass ich jetzt auch anders mit meinem Team, mit dem den Teams, mit denen ich zusammenarbeite, auch arbeiten möchte in Zukunft.
Das verleitet nochmal zu der Frage Design Thinking an sich. Wie wird sich Design Thinking weiterentwickeln? Man kann ja jetzt nicht sagen, das ist jetzt wie die reine Lehre. Oder vielleicht sagt man das doch, ich weiß es nicht. Es gibt Prinzipien dazu, es gibt Sachen, die sich rausgemändelt haben als richtig. Es gibt vielleicht den einen Anbieter, der es so macht. Es gibt euch, die sagen, na, für uns mit der D-School gibt es schon eine Wiedererkennbarkeit, eine Identität, gibt es einen Code beispielsweise, der gilt, wenn ihr zusammenarbeitet. Was meinst du, wenn wir jetzt in 5 Jahren wieder zusammensitzen würden, was wird sich vermutlich verändern, erweitern, ergänzen?
Also ich möchte andersrum anfangen. Ich möchte anfangen mit dem, was sich auch noch dann halten wird, weil das sich einfach als grundlegende Gestaltungsprinzipien auch durchzieht. Nämlich, was den Prozess anbelangt, du hast es schon angesprochen, nämlich das Thema der Empathie, also die, wenn man so will, Nutzerzentriertheit, Kundenorientierung, Humanzentriertheit, also das Thema der Empathie, sich einzufühlen, hineinzuversetzen in, was wollen meine Kunden, was wollen meine Mitarbeiter etc. Das ist das Erste. Das Zweite von den 3 Prinzipien, die für mich persönlich handlungsleitend sind, ist das des Experimentierens, des Ausprobierens, also Lösungen zu entwickeln, zum einen zu bauen, zum anderen auch auszuprobieren, also Iterationen austesten. Und das Dritte ist das Thema des Engagements, also das sozusagen gemeinsam zu unternehmen. Im Team, in einer Organisation und da sozusagen auch Veränderungen aktiv zu gestalten und nicht einfach versuchen auszusetzen. Das heißt, diese 3 Prinzipien, über die unterhalten wir uns hoffentlich auch in 5 Jahren nochmal. Worüber und wir uns sicherlich neu unterhalten werden, ist das Thema der Disruption, Umgang mit wirklich strukturellen Veränderungsprozessen. Im Moment bewegen wir uns vor allen Dingen im Diskurs sozusagen der Weiterentwicklung. Was kann man aus der Vergangenheit an Gutem behalten, am Schlechten anders machen und so weiter.
Optimieren.
Sozusagen, das wird sicherlich stärker den Diskurs prägen, damit auch sicherlich eher Themen so aushalten von Widersprüchen.
Angst
und Freude. Also das ist auch so das, was ich da auf uns auch so in den Diskurs zukommen lasse. Ja. Weil wenn wir über strategische Zukünfte nachdenken, ist das was anderes in der Gestaltung, als wenn ich über eine neue Produktkategorie oder ein neues Produktdesign nachdenke, frage, mache ich die Ecken rund.
Ja, was ich denke in dem Kontext, erstens, ich erwarte von der Führungskraft, wenn ich mich einlasse auf solche Prinzipien, auf solche Arbeitsweisen, dass eine solche Person auch in der Lage ist, sich in ein Team einzufügen und nicht zu sagen, ich habe hier die Schulterklappen, deswegen, was du vorhin halt sagtest, eben nicht, gilt jetzt zweimal, was ich sage. Und das, was du sagst, ist anderthalbfach. Das wäre eine Geschichte. Und das andere ist eben, in einer Welt, die stärker von Brüchen möglicherweise auch bestimmt wird, von Unsicherheit, muss ich ja an mir selbst arbeiten. Und das ist das, klar, mein Thema seit 10 Jahren Selbstführung. Mir fällt auf, dass hier noch zu wenig getan wird und was die Qualifikation von Führungskräften betrifft, überhaupt erstmal die Voraussetzungen mitzubringen, die Offenheit mitzubringen, das Entdecken der eigenen Mindsets, Da sehe ich, das ist jetzt nicht euer Job, aber da sehe ich eine Erfolgsvoraussetzung. Wenn man so, wie ihr es tut, im Team arbeiten will, in Organisationen, wenn man die Kultur so verändern will, dann stelle ich fest, das Mindset von vielen Führungskräften ist noch lange nicht da. Mhm. Und die Art der Persönlichkeitsentwicklung, ich will noch gar nicht von Entfaltung sprechen, aber dazu müsste es da drin sein. Das weiß ich bei manchen nicht genau, ob das überhaupt drin ist. Das ist für mich etwas, Design Thinking in 5 Jahren, finde ich, aus meiner Sicht, müsste noch stärker diesen Aspekt der Selbstentwicklung, Selbstentfaltung irgendwie berücksichtigen oder zumindest sagen, wir müssen das einfordern. Ihr müsst vorher oder wie auch immer oder währenddessen Entwicklungsprozesse auch für euch selbst durchmachen.
Ja, also wir formulieren.
Ist nicht eure Verantwortung.
Genau, ist nicht unsere Verantwortung. Aber das ist sozusagen, wenn man so will, eines unserer nicht sozusagen handlungsleitenden Prinzipien, aber Slogans, leave your ego out of the door. Also wenn du sozusagen hier reinkommst in sozusagen ein Design Thinking Projekt, dann geht es halt nicht darum, dass du egoistisch deine Meinung durchdrückst und deine Vorstellung von so muss das Projekt aussehen, so muss es gemacht werden und das muss am Ende bei rauskommen und so wird Erfolg gemessen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, und da gebe ich dir völlig recht, aber da setzen wir auch schon an, auch die Arbeit im Team heißt ja nicht, das Ich zu vergessen. Aber das ist auch das, was auch gesagt, was passiert so im Markt. Ja. Im Moment sehen wir sehr viele Beratungen, die sehr viel Design Thinking anbieten, das sich nur beschränkt auf den Prozess. Mhm. Wie führe ich ein offenes Interview? Ja. Wie mache ich eine Beobachtung? Wie baue ich einen Prototypen? Mhm. Wie bin ich visuell und sozusagen?
Gib mir Tools.
Ja. Das, was wir oder ich auch ganz stark versuche, immer wieder anzuregen und auch in den Diskurs reinzubringen, ist, das ist Handlungswissen, das brauche ich, aber ich brauche eigentlich genau das auf der Metaebene, mit die Kompetenz damit umzugehen, beziehungsweise auch überhaupt zu erkennen, wo es weitergehen kann. Und das ist das Thema der Selbstentfaltung und der Selbstreflexion. Mhm. Und das ist das, was wir hier auch in unsere studentischen Programme ganz stark auch reingebracht haben, nämlich diese Reflexionsschleifen auf individueller und natürlich auch Teamebene immer wieder zu führen.
Ja.
Also darüber genau nachzudenken, was hat das jetzt mit mir gemacht, was ist mit mir passiert, Potenzialentfaltung und so weiter, da auch als Stichwort zu machen. Und da sehe ich im Moment auch noch ein großes Handlungsfeld, wo wir als diejenigen, die Design Thinking schon lange machen und sicherlich auch viel stärker vernetzen werden mit, ich sag mal, Leuten wie dir, Richtung sozusagen HR, Führung,
Coaching, wie immer man das nennt, auch wie man das in Zukunft nennt.
Genau.
Also mich beruhigt das, weil das war klickerte bei mir, als ich hier beim Campus war im letzten Jahr, wo ich mir dachte, es gibt ja keine Zufälle möglicherweise, aber wie sich das zusammenfügt, einfach nochmal den Zeigefinger hochzuhalten, wie ich das zum Teil im Fishbowl ja auch gemacht habe. Alles überzeugend, aber wir haben so viele Führungskräfte, die genau solchen Prozessen Mitarbeiter auch stärker in die Mitverantwortung, Mitgestaltung auch einzuladen, im Wege stehen, weil das Ego eben nicht vor der Tür abgegeben wird, sondern weil das Ego zum Teil gelernt so weit aufgeblasen wird, dass sie nicht mal mehr durch die Tür kommen, weil das Ego so groß ist.
Genau,
so. Und das, ich glaube, dass das in den nächsten 5 Jahren noch stärker, das ist ein Engpass, noch stärker thematisiert werden muss. Ich sehe es nicht als eure Verantwortung, aber so als Verbesserung der Eingangsvoraussetzung als Turbolader, wie immer man das dann nennt. Ja.
Und auch zukünftig in Unternehmen noch stärker zutage treten wird, weil du hast jetzt schon deine Führungskräfte, die morgen Führungskräfte sind, aber du hast noch morgen viel mehr jüngere Nachwuchskräfte, unsere sogenannte Generation Y, die genau gleich nach Entfaltung fragt, nicht nur noch Potenzialentwicklung.
Ja, und Freiraum.
Ansonsten Freiraum und ansonsten gar nicht bereit ist, sich voll einzubringen.
Ja.
Und dieser Clash, der wird uns sicherlich in den nächsten, also in 5 Jahren noch viel mehr beschäftigen, als er heute das schon tut, beziehungsweise sich heute abzeichnet.
Inklusive Schnelligkeit, was auch ein Aspekt ist, wo ich merke, ihr macht's ja auch, mach zum Teil unter Zeitdampf, mach möglichst viele Variationen, mach möglichst viele verschiedene Entwürfe, was auch immer dabei, auch das zu lernen und sich nicht verliebt in ein Ding irgendwo festzuhalten und das mit der Macht des Amtes irgendwie durchzukämpfen gegen das Team. Das sind ja alles Aspekte. Wir sollten auch den Zeitartikel dazu verlinken, weil ich den sehr erhellend fand, auch was du dazu gesagt hast. Zur Abrundung vielleicht, wenn ich jetzt, die Hörerinnen und Hörer sind ja Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer, Eigentümer zum Teil, Veränderungsagenten, was könntest du denen noch mitgeben, um das Thema Design Thinking in der eigenen Organisation stärker zu positionieren, vielleicht in Anführungszeichen auch in den Weg zu stellen, dass man erstmal dagegen läuft, was können wir tun, damit das in den Organisationen vielleicht erstmal beäugt wird, betrachtet wird?
zwei Tipps oder zwei Anknüpfungspunkte. Zum einen, wenn es um Führungskräfte, Inhaber, Geschäftsführer und Vorstände geht, auch das Senior Management, zu fragen, ob und wo man bei sich selbst anfangen kann. Mhm. Weil nichts ist sozusagen kräftiger in der Wirkung nach innen in die Organisation, wenn man bei sich selber anfängt.
Was schon der Raum sein kann, sagtest du.
Was sozusagen die Gestaltung eines Team-Meetings, das ich habe, sein kann. Und so weiter und so fort. Mhm. Also bei sich in seinem sozusagen eigenen Management handeln anfangen. Das ist das eine oder der eine Punkt. Der andere Punkt ist, in die Organisation zu gucken und sich wirklich ein Problem herauszugreifen, das für viele relevant ist. Mhm. Wobei vielen auch der Schuh drückt. Das kann auch wirklich ganz grundsätzlich die Frage sein, was wird denn eigentlich morgen unsere Unternehmenszweck sein, wenn ich wie ein Hersteller von Torf feststelle, Torf ist endlich, was mache ich denn zukünftig? Ja. Oder ein Hersteller von Autos, Mobilität. Und dazu ein Projekt aufzusetzen und sagen, das ist ein strategisches Projekt, das beschäftigt uns alle, da wird uns zukünftig der Schuh drucken, im Moment noch nicht, so dass es uns sozusagen
handlungsunfähig macht
oder in Schockstarre versetzt. Und das, wenn man so will, als Leuchtturmprojekt aufzusetzen.
Also learning by thinking and doing.
Ja.
Okay. Das geben wir so weiter und wie schon versprochen, wir packen auch ein paar Links in die Shownotes, damit die Hörerinnen und Hörer da einfach nochmal weiter nachforschen können. Du wirst im September uns frisch machen zum Thema Design Thinking beim Kongress. Das wird ganz spannend sein. Auch die Location ist sehr spannend. Ich glaube, dass das auch sehr förderlich für Design Thinking ist, aber wir verraten an dieser Stelle noch nicht zu viel. Claudia Nicolai, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß bereitet.
Prima.
Das war die heutige Episode zum Thema Design Thinking, mein Interview mit Dr. Claudia Nicolai von der School of Design Thinking, aufgenommen in Potsdam. Nutzen Sie die Inhalte und Anregungen auch dieser Episode. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann.
Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!